was ist eigentlich Sünde und was ist eigentlich Vergebung? Um das ein bisschen auf die Spur zu kommen, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Es ist ein bisschen dunkel, aber es ist auch eine Dunkelkammer. Wer von euch kann erkennen, was das noch ist oder kann sich noch erinnern? Gut, dass die Kinder schon hochgegangen sind, die werden jetzt denken, was soll das für ein komischer Raum sein? Genau, das ist eine Dunkelkammer. In solchen Räumen wurden früher Bilder entwickelt. Und eine Sache war ganz klar, jedes Kind, alle wussten das, hier durfte auf gar keinen Fall Licht reinfallen. Sonst war die ganze Arbeit umsonst und die ganzen Bilder waren überlichtet. Ich glaube, dass dieses Bild einer Dunkelkammer ein wirklich gutes geistliches Bild für unseren Umgang mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern, mit unseren Verletzungen und auch mit unseren Sünden ist. Denn ich glaube, und da nehme ich mich auch nicht raus, dass wir Menschen oft in so einer Dunkelkammer vor uns hinwursteln und arbeiten. Und dann versuchen wir, die Probleme, die Verletzungen, unser Versagen irgendwie mit uns selbst auszumachen und sie zu entwickeln, also versuchen, sie loszuwerden. Aber dabei darf vor allem eins nicht passieren, es darf kein Licht von draußen reinfallen. Weder ein anderer Mensch darf sehen, was hier geschieht, noch Jesus soll, wenn wir ehrlich sind, so genau hier hinschauen. Und wenn wir noch ehrlicher sind, wollen wir selbst ja oft gar nicht so genau da hinschauen und sind froh, dass wir manche Dinge so einfach in dieser Dunkelkammer parken können und dort sind sie dann gut aufgeräumt, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Folge davon ist Einsamkeit und dass wir regelrecht eine Angst davor entwickeln, dass die Dinge ans Licht kommen können. Und wir tun auf einmal ganz, ganz viel, damit das nicht passiert. Und wir versuchen aus eigener Kraft möglichst alles perfekt zu machen, anstatt dass wir einfach mal die Tür öffnen und einen ehrlichen Blick in unser Herz werfen. Aber genau das möchte Jesus gerne tun. Zwar nicht einfach die Türen aufreißen, sodass wir ganz erschreckt sind, sondern Jesus steht vor der Tür und er klopft an. Aber anstatt dass wir ihn öffnen und uns den Dingen stellen, die wir in der Dunkelkammer geparkt haben, versuchen wir die Türen mit aller Gewalt zuzuhalten. Dabei ist die Einladung heute Morgen eben diese Tür zu unserer Dunkelkammer, zu unser Herz einmal aufzumachen. Und das ist kein leichter Prozess. Und so ist auch diese Predigt heute Morgen keine leichte Predigt. Und ich stehe hier vorne auch nicht, das ist mir ganz wichtig, nicht mit erhobenen Zeigefinger. Und ich gebe euch jetzt einen 10-Punkte-Plan, wie ihr nun endlich sündlos leben könnt. Sondern ich stehe hier vorne auch als Betroffener, der alles andere als heilig ist. Der auch schon so oft erlebt hat, wie herausfordernd, aber gleichzeitig auch genial befreiend es sein kann, die Tür zu der Dunkelkammer meines Herzens Jesus zu öffnen. Dass wir ihn reinlassen. Dass wir ihn erleben, wie er in unser Leben kommt. Und dass natürlich sein Licht auch die Dinge aufdeckt. Aber dass er dadurch eben auch Heilung, Reinigung und auch ein neues Leben ermöglicht werden kann. Und das ist die Einladung heute Morgen. Aber bevor wir zu der Lösung kommen, möchte ich uns erstmal diese Frage stellen, was ist überhaupt Sünde? Ich glaube, Sünde ist so ein Wort, von dem jeder so eine Idee hat, was das ist. Aber wenn ich die Generationen so durcheinander mal fragen würde, würden ganz unterschiedliche Dinge rauskommen. Und oft ist es so ein Begriff, den kennen wir alle. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und Sprache ist ja etwas sehr Interessantes. Mit ihr können wir uns verständigen. Wenn wir keine Sprache hätten, dann würde das alles nicht funktionieren. Wir können etwas ausdrücken und klar formulieren. Und wir Deutschen sind ja Weltmeister darin, etwas ganz klar zu formulieren. Und wir denken auch immer, umso klarer etwas formuliert ist, umso weniger Missverständnisse gibt es. Könnte man zumindest meinen, dass das immer so ist. Aber ich wage heute Morgen, das zu bezweifeln. Gerade wenn es um die Sünde geht. Gerade dann, wenn wir ganz klare Vorstellungen, ganz klare Parameter haben und wenn es die gibt, was Sünde ist und was es nicht ist. Ich glaube, dass dann die eigentliche Bedeutung von Sünde verloren geht. Wir verlieren uns und auch wir Christen, wir verlieren uns dann in irgendwelchen moralischen Systemen. Es geht nur noch um die Länge der Röcke, um die Keuschheit der Jugend und ein möglichst perfektes Verhalten nach innen und nach außen. Wir versuchen dann, moralischen Forschungen von außen, von innen zu entsprechen. Wir schauen aber gar nicht mehr genau hin auf die Ursache, auf die Wirkung und auf die Folgen meiner Gedanken und Taten. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, euch den Begriff Sünde einmal neu zu stellen und ihn auch einmal weiterzufassen. Und ihn gerade darauf zu reflektieren, was ist denn die Ursache, was ist denn die Wirkung und was ist denn das Ergebnis der Sünde in meinem Leben? Das ist jetzt alles sehr theoretisch, ich weiß, und es sind viele Begriffe. Lasst es mich euch mal anhand eines Beispieles deutlich machen, was ich damit sagen möchte. Das ist aus einer Jägerprüfung, das müssen Jäger lernen. Ich glaube, die wissen auch so, was das ist, aber ist aus einer Jägerprüfung. Man sieht hier einen Baum. Und der Baum besteht natürlich ganz logischerweise aus Wurzeln, aus Stamm und aus Krone. Die Wurzeln, genau. Anhand dieses Bildes lässt sich gut die Ursache, die Wirkung und das Ergebnis der Sünde beschreiben. Die Wurzeln stellen dabei die geistliche Dimension dar. Das, was in unseren Innersten verborgen liegt. Man könnte sagen, unsere Seele, unser Herz oder heute bei dem Beispiel da, wo unsere Dunkelkammer verborgen liegt. Der Stamm, das ist unser Verhaltensmuster. Das, was wir uns angewöhnt haben, das, was wir gemerkt haben im Leben, das funktioniert. Da sind wir gewachsen, da sind wir stark geworden mit. Und das können gute und das können schlechte Angewohnheiten sein. Und die Krone, die steht in unserem Leben, das ist der Ort da, wo die Früchte zu finden sind. Das ist das Ergebnis, das ist das, was am Ende dabei rauskommt. Und an den Früchten kann man immer am leichtesten erkennen, ob Wurzel, ob Stamm, ob mein Leben wirklich in Ordnung ist oder ob da vielleicht auch etwas schief läuft. Das ist jetzt immer noch mir etwas zu theoretisch. Ich glaube, dass das Bild hilfreich ist, der Sünde in unser Leben auf die Spur zu kommen, aber ich möchte euch mal ein ganz konkretes Beispiel dafür geben. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an die Werbung erinnern, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Auch Schokolade kann eine Versuchung sein. Das macht sich nicht nur die Werbung zunutze. Es kann auch eine Sünde sein. Wenn ich zum Beispiel einfach zu viel Schokolade esse, wenn ich gar keine Grenzen mehr kenne, wenn ich abhängig von der Schokolade werde und nur noch glücklich sein kann, wenn ich Schokolade esse, dann ist das eine Abhängigkeit. Und lasst uns anhand dessen mal durchgehen, was ist denn Ursache, Wirkung und Folge von dieser Abhängigkeit für unser Leben? Was ist die Ursache für unser Beispiel der Schokolade? Um der Ursache in unserem Leben auf die Spur zu kommen, hilft es immer, wenn wir Warum-Fragen stellen. Warum haben wir so eine Sehnsucht nach Schokolade? Warum brauchen wir sie eigentlich? Bei mir ganz persönlich ist es die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Ich bin den ganzen Tag unter Strom, ich will immer leisten. Und das verursacht in mir Stress und das verursacht auch in meinem Bauch so ein angespanntes Gefühl. Die Ursache für meine Sehnsucht nach Schokolade ist also nicht irgendeine mystische Abhängigkeit von der Schokolade oder irgendeine geistliche Macht, die da auf mich einwirkt. Es ist zumindest bei mir einfach ein Wurzelproblem. Ich habe eine Sehnsucht nach Frieden. Und ich habe eine Sehnsucht davon, ein gutes Gefühl in meinem Bauch zu haben, zufrieden zu sein, zu wissen, ich komme zur Ruhe. Was ist die Wirkung der Schokolade? Was ist also unser Stamm, unser Verhaltensmuster? Das ist auch ganz einfach und ganz offensichtlich. Wenn ich zu viel Schokolade esse, dann wird der Bauch immer dicker. Aber das ist jetzt gar nicht so das Wichtige, was ich heute sagen möchte. Wichtiger ist, meine Sehnsucht und der Mangel, den ich ja tagsüber erlebe, den ich mein Leben habe, der wird ja durch die Schokolade immer nur ganz kurzfristig befriedet. Ich decke also die eigentliche Ursache zu. Ich befriede sie für einen kurzen und süßen Moment. Aber ich liefere mich dadurch eben auch der Abhängigkeit an die Schokolade aus. Denn ich brauche sie ja immer wieder. Die Schokolade. Und ich gewöhne mir solch ein Verhalten an, dass es sogar zu einem festen Stamm, einem festen Verhaltensmuster in meinem Leben, die dadurch dann wieder ganz schwer zu ändern ist. Wir kommen zur Krone, wir kommen zur Folge. Die Folge der Schokolade sind uns beim Verzehren der Schokolade meist nur unterbewusst klar und wir schieben sie auch gerne zur Seite. Aber eigentlich liegen sie an der Hand, auf der Hand. Es ist klar, wenn ich zu viel Schokolade esse, werde ich irgendwann übergewichtig, ich bekomme Bluthochdruck, ich werde krank, ich habe Kurzatmigkeit und Abhängigkeiten sind die Folgen in meinem Leben. Obwohl doch die Schokolade für einen kurzen Augenblick mein Leben schön und friedlich macht, zerstört sie doch Stück für Stück mein Leben und raubt mir auch die Lebensfreude und die Kraft. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel. Aber ich glaube, dass es daran ein bisschen deutlich wird, was ich damit sagen möchte. Mir ist wichtig, ich will dir mit diesem Beispiel gar nicht zu nahe zu treten. Ich weiß gar nicht, wie sehr du jetzt Schokolade magst oder nicht. Und ich möchte auch nicht das Thema Sünde verharmlosen. So, ich verzichte heute auf die Schokolade und dann habe ich keine Sünde im Leben. Sondern es ist ein Beispiel, an dem wir durchgehen können für unser Leben. Ja, was ist es denn in unserem Leben, was mich in Abhängigkeiten bringt? Wo ich vielleicht die tiefe Sehnsucht in mir zudecke mit Dingen, die mir nicht gut tun. Und sich auch einmal dieser Frage zu stellen, was ist denn die Ursache, die Wirkung und die Frucht meiner Sünden, meines Fehlverhaltens, meiner schlechten Angewohnheiten. Und es lohnt sich da eben einen genauen Blick hinzuwerfen und auch mal zu reflektieren. Der fromme Zuhörer mag sich jetzt schon gewundert haben, wo in dieser ganzen Gleichung denn Gott nun vorkommt. Und hier ist er. Fangen wir wieder bei den Wurzeln an. Indem ich, statt mit meiner Sehnsucht nach Frieden zu Gott zu kommen, ich kurzfristige Befriedigungen bei, in meinem Beispiel, der Schokolade suche, lehne ich jedes Mal Gott ab und ich lehne auch sein Geschenk des Friedens und der Kraft ab und ich lehne seine Liebe ab, die Liebe des Vaters, der doch für mich sorgen möchte, der mir so viel Besseres geben kann als alle diese Angebote dieser Welt. Und wir werden gleich einen Text aus Jeremia lesen und der ist unglaublich hart zu lesen. Überhaupt, Jeremia ist echt ein schwieriges Buch. Und es ist hart zu lesen, wie wütend Gott über die Ablehnung und über die Abkehr von uns Menschen ist, dass wir immer wieder sein Angebot ausschlagen und eigene Wege versuchen zu gehen. Aber was noch viel härter ist, ist zu lesen, wie sehr es ihn schmerzt und wie sehr es ihn das Herz bricht, dass wir uns immer wieder falschen, zerstörerischen Dingen in unserem Leben zuwenden und ausliefern. Wir lesen das in Jeremia 8, Vers 18, da spricht Gott, unheilbar steigt der Kummer in mir auf. Gott spricht, mein Herz ist krank in mir. Und in Vers 21, über den Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen. Da spricht Gott, ich bin zerbrochen darüber, ich trauere, Entsetzen hat mich ergriffen. Für Gott ist es unglaublich schwer zu sehen, wie oft und wie furchtbar wir in die Irre gehen. Dass wir ihn verlassen, die Quelle des Lebens, und dass wir uns anderen Quellen, anderen Götzen suchen, die uns anstatt uns aufzubauen, uns immer weiter Stück für Stück zerstören. Und schon, wir sind immer noch bei der Wurzel, schon sind wir aber jetzt beim Stamm, beim Verhaltensmuster angekommen. Denn oft setzen wir Christen, wenn wir religiös und fromm versuchen, die Sünde aus unserem Leben, aus eigener Kraft zu streichen, dann setzen wir oft bei dem Stamm an und wir versuchen, unser Verhalten zu ändern. Denn uns wächst ja auch die Erkenntnis, dass das vielleicht nicht gut für uns ist und dass wir das vielleicht sein lassen sollten. Aber wenn wir dabei nicht bereit sind, einen ehrlichen Blick auch auf die Wurzeln uns schenken zu lassen, einen ehrlichen Blick auch in die Dunkelkammer werfen zu lassen von Gott, dann ist es unglaublich schwierig, den Stamm eines Baumes, also ein Verhaltensmuster, was ich mir antrainiert habe, in mein Leben zu ändern. Und das ist auch der Grund, warum wir im Glauben so oft verzweifelt oder auch entmutigt sind. Denn eigentlich wollen wir ja das Richtige tun, aber versuch mal aus der eigenen Kraft einen gewachsenen Stamm eines Baumes in eine andere Richtung zu drehen. Versuch mal so einen riesen, dicken, fetten Baum und dann drehst du den so in die Richtung, das wird nicht funktionieren. Und dir wird die Kraft aufgehen, bevor der Baum anfängt, seinen Stamm zu ändern. Ein Stamm kannst du nur dann, oder ein Stamm eines Baumes kann nur dann verändert werden, natürlich mit einer Kettensäge, aber das ist jetzt nicht das richtige Beispiel. Es kann nur dann verändert werden, wenn der Baum sich nach dem Licht ausstreckt. Der Baum streckt sich nach dem Licht aus. Und für uns bedeutet das also, strecke dich nach der Quelle des Lichts, nach der Quelle des Lebens, nach Jesus aus. Und nur wenn wir das immer wieder tun, wenn wir uns immer wieder auf Jesus ausrichten, dann kann auch der Stamm eines mächtigen Baumes und auch das Verhaltensmuster in unser Leben, dann kann das geändert werden. Aber es geht nicht, wenn wir den Baum versuchen, irgendwie rumzudrehen. Es geht nur, wenn wir uns immer wieder auf Gott ausrichten, auf Jesus ausrichten. wichtig ist, und das ist etwas, was ich mein Leben so durchbuchstabiert habe und es echt auch immer wieder schwierig für mich ist, es ist egal, wie oft wir dabei scheitern. Gott wartet immer wieder mit offenen Armen auf uns. Es kann einen ganz schön frustrieren, wenn ich immer versuche, mein Verhalten zu ändern und es klappt nicht und ich nehme mir das Gute vor und ich schaffe es aber nicht. Dabei aber immer wieder zu wissen, ey, Gott wartet mit offenen Armen auf uns und es dauert manchmal, den Stamm eines Baumes zu ändern. Aber Gott weiß das und wenn wir uns nach ihm ausstrecken, wird er uns auch Gelingen schenken. Gott hat unglaublich viel Geduld, wenn wir an unserem Stamm, wenn wir an unserem Verhalten arbeiten. Solange wir bereit sind, uns immer wieder nach dem Licht, nach ihm auszustrecken. Und damit sind wir bei der Krone angelangt, bei den Früchten. Und es gibt unglaublich viele Verse in der Bibel, die sprechen davon, dass es nur schlechte Früchte gibt oder dass es gar keine Früchte gibt. Denn es ist logisch, wenn Wurzel und Stamm krank sind, dann kann es keine Früchte geben oder sie sind natürlich alle verfault. Und die Folge für den Baum ist eigentlich, dass er umgehauen wird. Und auch uns haut es ja immer wieder im Leben um, wenn wir mit kranken Wurzeln, wenn wir mit schlechten Verhaltensmustern aus einem fauligen Stamm unterwegs sind, dann kann jeder Sturm bricht uns ganz schnell in zwei und wir fallen ganz oft. Die Früchte der Sünde, also das Ergebnis der Sünde zu bestimmen, das ist meist leicht, da es offensichtlich ist. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Früchte sind ja das, was du als Ergebnis als erstes siehst. Und hier sind wir wieder beim Problem mit dem Begriff Sünde. Denn wenn wir uns im Leben oder auch als Gemeinde, wenn wir uns immer nur auf diese schlechten Früchte konzentrieren, als das Ergebnis der Sünde, als das, was hinten rauskommt, und uns aber nicht mit den Wurzeln und nicht mit dem Stamm, mit den Verhaltensmustern beschäftigen, dann ist das ein einseitiges Verständnis von Sünde, das einfach nicht tief genug geht, das nicht wirklich was mit unserem Leben zu tun hat. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, einmal genau über das, was in eurem Leben schiefläuft, über eure Sünden, über das, wo Fehlverhalten ist, wo vielleicht auch falsche oder schlechte Vorstellungen oder Verletzungen sind, einmal genau darüber nachzudenken. Warum handle ich immer wieder so, obwohl ich es mir doch anders vorgenommen habe? Was ist der Grund dafür? Was sind die Wurzeln? Was sind Verhaltensweisen, die ich mir antrainiert habe? Was sind die Früchte, die ich eigentlich loswerden möchte? Und das einmal damit wirklich zu Jesus zu gehen. Sünde ist immer mehr, als wir uns vielleicht so die Vorstellung machen. Sünde ist mehr als moralisches Vergehen. Sünde ist mehr, als die Werbung uns glauben machen möchte. Es ist eine zerstörerische Kraft, die in unser Leben, unseren Familien und auch in unserer Gemeinde am Werk ist. Aber, und das ist natürlich die gute Nachricht, das ist natürlich das, worauf wir raus wollen und das wir so fröhlich verkünden wollen, das ist die gute Nachricht. Durch Jesus Christus, durch sein Werk der Erlösung, durch den Heiligen Geist, können wir die Macht der Sünde brechen. Ja, Jesus hat sie bereits über unser Leben gebrochen. Es ist gar nicht so schwierig, die Sünde im Leben zu brechen. Es geht vielmehr darum, und das ist die wunderbare Einladung, es geht die geniale Liebe des Vaters zu uns zu erkennen. Und zu erkennen, wo er alles in unserem Leben schon am Werk ist. Und zu erkennen, wie viel genialer die Liebe des Vaters zu uns ist, als all das andere, was die Welt und was an Versprechungen so in der Welt so alles da rumfleucht, alles, was die uns geben können. Die Liebe des Vaters ist viel genialer. Aber das setzt natürlich offene Augen voraus, einen wachen Verstand und auch ein bußwilliges Herz, dass ich bereit bin, umzukehren und zu erkennen, wo wir sündigen. Und auch diesen ehrlichen Wunsch zu haben, Befreiung, Erlösung und Vergebung zu erfahren. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Das war die Einleitung. Heute mal ein bisschen länger. Und es war mir jetzt so wichtig, weil diese Einladung auszusprechen, euch mit der Ursache, der Wirkung, der Ergebnis der Sünde auseinanderzusetzen. Dass wir Licht in unsere Dunkelkammer werfen lassen. Dass wir mutig sind, Jesus die Tür zu öffnen und dass er reinkommen kann und dass wir einen ehrlichen Blick auf das werfen, was unser Leben herausfordert, immer im Blick dazu, aus seiner Kraft heraus ein neues und geniales Leben zu führen und in seine Berufung hineinzuwachsen. Ich habe euch noch einen Text aus Jeremia mitgebracht. Und hier lesen wir von Beispielen, was Sünde und Abkehr von Gott eigentlich ist, sind einfach wunderbare Bilder und Beispiele, die Jeremia da verwendet. Sie sind auch herausfordernd, aber ich möchte sie einmal vorlesen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Denn das ist Gottes Wort an uns heute. Wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist und dass er zu uns sprechen möchte. Und deswegen lasst uns diesen Text auch gemeinsam lesen. Niklas, darfst du mal eins weitermachen? Jeremia 2, die Verse 1 bis 13. Genau, und Niklas, kannst du ja immer weitermachen. Genau, super, danke. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Geh und rufe in die Ohren Jerusalems, oder Herforts, kann man auf heute übertragen. So spricht der Herr: Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, in unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob, alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr. Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind? Und sie sagten nicht: Wo ist der Herr, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrunds, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht, wo kein Mensch wohnt? Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht und mein Erdteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester sagten nicht: Wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kamen nicht, und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baals und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hierüber zu den Inseln der Kittäer und sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob so etwas dort je geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, und sich Zisternen auszuhauen und rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Ihr dürft euch wieder setzen. Ich gebe es zu, es ist kein leichter Text. Es sind mehr, aber ich habe mal 7 Beispiele davon herausgesucht, was Sünde eigentlich ist. Und habe ich auch eine Übersicht mitgebracht. In Vers 2 bis 3 spricht davon, dass die Sünde, von der Sünde die Liebe Gottes vergessen zu haben und sich nicht mehr daran zu erinnern, wie sehr Gott uns in Vergangenheit beschützt hat. Hierbei handelt es sich um eine Wurzelbehandlung, um dem Bild von vorhin zu bleiben. Es geht um den Kern, dass die Liebe verloren gegangen ist. Die enge und die innige Beziehung zu Gott ging verloren und das hat zur Folge die ganzen anderen Punkte, die dann noch kommen. Es geht im Kern darum aber, dass wir in unseren Wurzeln und unseren Herzen vergessen haben, dass Gott uns liebt und dass wir ihn eigentlich ja auch lieben. In Vers 5 wird kritisiert, dass ohne einen Grund wir Menschen uns von Gott entfernt haben und den Nichtsen nachlaufen und damit selber zu Nichtsen geworden sind. Und hier geht es, und ich finde, das beschreibt modernes Leben so wunderbar, um ein ausgehöhltes Leben. Obwohl wir in Deutschland eigentlich so viel haben, und eigentlich so wenig Grund zu meckern haben, fühlen wir uns doch oft allein und ausgeschlossen und auch unser Leben fühlt sich leer und bedeutungslos an. Die Einsamkeit nimmt immer mehr zu. Hier geht es um den Stamm unserer Verhaltensmuster. Wir haben die Liebe Gottes verloren, ohne Grund, denn Gott hat ja niemals aufgehört, uns zu lieben. Aber weil wir sie verloren haben, mussten wir die Leere, die eben dadurch entstanden ist, die Sehnsucht nach Liebe, die wir in uns drin haben, die mussten wir eben mit anderen Dingen füllen. Im Beispiel von vorhin wäre das die Schokolade. Es kann aber auch dein Smartphone, dein Kaffeegenuss, eine Beziehung, Social Media, Zocken, vielleicht sogar Pornos oder was auch immer du dir im Internet reinziehst sein. Die Befriedigung ist natürlich nur vorgespielt und sie ist immer nur vorübergehend. Und am Ende, es sind nicht so, und am Ende lassen sie auch uns leer zurück und ausgehöhlt zurück. In Vers 6 wird kritisiert, dass wir nicht nach Gott fragen, obwohl er uns doch durch die Wüste geführt und aus der Gefangenschaft befreit hat. Wie oft haben wir schon Befreiung erlebt? Eigentlich wissen wir genau, dass uns der Glaube und dass Gott uns gut tut, dass es uns gut tut, in Gemeinde zu gehen. Aber so schnell füllen wir unser Leben mit anderen Dingen, die uns von Gott wegführen. Hier spielt auch Stolz eine Rolle. Ich brauche keinen Retter, ich kriege das auch alleine hin. Aber dann bricht auf einmal im Leben das weg, was dir vorher vielleicht Sicherheit gegeben hat. Und anstatt, dass wir uns dann ganz automatisch auf Gott verlassen, fällt unser ganzes Leben in sich zusammen. In Vers 7 geht es darum, dass Gott uns einen wertvollen Garten, also ein wertvolles Leben geschenkt hat. Aber dass wir ihn wie Dreck behandeln, unrein machen, unfruchtbar machen. Mein Körper und mein Leben, das steht im Neuen Testament, ist eigentlich ein Tempel für den Heiligen Geist. Etwas Heiliges, etwas Wunderschönes. Aber mit wie viel Müll lade ich ihn denn im Laufe des ganzen Tages voll? Und dann kenne ich auf einmal alle Folgen des Bergdoktors auswendig, aber habe das schöne Kirchenlied vergessen, das ich früher immer in Krisenzeiten gesungen habe und das mir immer Hoffnung schenkte. Schaut einfach mal, müssen nicht jetzt mal, seid ihr gleich abgelenkt, aber schaut einfach mal auf euer Handy. Ich bin immer wieder erschreckt, wie viel Zeit ich mit diesem Ding verbringe. Gerade dann, wenn ich es gegenrechne, wie viel Zeit ich dafür mit meinen Kindern vielleicht verbracht haben könnte, mit meiner Frau, mit Freunden und vor allen Dingen auch, wie viel Zeit ich mit Gott hätte verbringen können, wenn dieses Ding nicht in meinem Leben wäre. Und auch hier, lasst uns nicht bei den Früchten stehen bleiben, so die schlechten Früchte. Das ist so typisch wie Christen, ja, wir sind so schlecht und wir gucken zu viel aufs Handy und sind wir böse. Sondern lasst uns eher positiv rangehen. Was können wir denn Gutes machen? Wie können wir denn diese schlechten Früchte loswerden und etwas Gutes in unser Leben bringen? Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, morgens, nachts ist mein Handy immer im Flugmodus, morgens, wenn ich es anmache, das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir die Losungs-App aufmache. Oder auf Safari kann man auch einfach Losungen nachgucken. Und dann habe ich schon, bevor ich WhatsApp gelesen habe, bevor ich auf Instagram war, bevor ich irgendwelche Nachrichten bekommen habe, habe ich einfach mal zwei Verse aus der Bibel gelesen. Und glaubt mir, das macht einen Unterschied. So kleine, aber feine Dinge, wo wir sagen, okay, wir setzen Gott an die erste Stelle. Und ich lasse nicht zu, dass die Nachrichten der Welt oder irgendwelche Nachrichten, die andere mir schicken, dass die mein Leben bestimmen. Sondern ich bin auf Gott ausgerichtet. In Vers 8 geht es um die Kritik an den Anführern. Vers 8 ist eine Kritik an denen, die eigentlich die Aufgabe haben, Gottes gutes Wort weiterzugeben, aber anstatt, dass sie das tun, schließen sie sich falschen Göttern an und geben deren Weisung weiter. Und jetzt könnte man meinen, dass ihr euch ganz entspannt zurücklehnen könntet. Ihr seid ja keine Pastoren und zum Teil seid ihr auch nicht in der Gemeindeleitung, also fein raus. Aber wir haben natürlich alle den Auftrag, Gottes gute Nachricht weiterzugeben. Aber wie oft tun wir das nicht? Aus Menschenfurcht oder schlicht, weil es so anstrengend ist oder schlicht, weil es viel leichter ist, die schlechten und die hoffnungslosen Nachrichten und Meinungen anderer nachzuplappern. Wenn jedes Mal, wenn die Menschen über die Regierung, die Wirtschaft, die Krise und die Grünen und so weiter meckern würden, wenn wir da jedes Mal sagen würden, ja, Herausforderungen sind da, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil ich an Jesus glaube. Stellt euch ja mal vor, geht mal die letzte Woche durch, wie viele Leute wir so meckerig über Wirtschaft und alles gesprochen haben. Und jedes Mal, wenn wir das tun würden, würden wir sagen, ja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil ich an Jesus glaube. Wie viele geniale Momente wäre das, wo wir einfach unseren Glauben teilen können, wo wir unsere Hoffnung weitergeben können. Und wo wir auch den Menschen, die so wenig Hoffnung haben, einfach so einen kleinen Lichtblick in ihr Leben hineinsprechen können. Wie genial wäre das denn? Das wäre ein wirklich starkes Zeugnis. Wir kommen zu Vers 11. Und den muss ich zweimal lesen, weil er so wunderbar zusammenfasst, was Sünde eigentlich ist. Jeremia spricht ja damals, die Völker drumherum hatten alle irgendwelchen Götzen, denen sie nachgelaufen sind, an die sie geglaubt haben. Und keiner dieser heidnischen Nationen, ich habe auch mal ein bisschen nachgedacht, die Ägypter, die haben nicht auf einmal angefangen, Ra nicht mehr zu verehren. Keiner dieser Nationen hat das gemacht. Keiner dieser Nationen ist je auf die Idee gekommen, ihre Götter auszutauschen. Dabei waren die natürlich nie echt. Aber wir Gläubigen, Wir, die wir den lebendigen Gott kennen, haben ihn ausgetauscht durch Tote, durch Leere und durch leblose Dinge. Sei das nun dein Fernseher, dein Smartphone, dein Stolz oder irgendeine Abhängigkeit von Dingen wie Schokolade oder was auch immer. Eigentlich müsste und könnte ich über jeden dieser Punkte noch viel mehr sprechen. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, manche habe ich auch übersprungen. Das würde einfach den Rahmen hier sprengen. Was ich machen wollte, war euch einfach mal einen Eindruck zu geben, wie viele verschiedene Punkte es eigentlich gibt, die mit Sünde zusammenhängen. Und immer wieder auch einen Blick drauf zu werfen, ja, hat das was mit meinem Leben zu tun? Was sind Ursache, Wirkung und Folgen dieser Sünde für mein Leben? Ich habe auch eine Liste fertig gemacht, so eine Sündenliste. Haben wir in der Vergangenheit als Christen viele gute Erfahrungen mitgemacht. Aber es ist gar nicht so negativ. Ich möchte euch einladen, es sind auch immer wieder Punkte, wie man positiv mit diesen Punkten auch umgehen kann, wie man statt auf das Schlechte, auf das Gute zu gucken. Und da habe ich eine Liste fertig gemacht und die habe ich kopiert. Und wer Lust hat, darf sie sich einfach mitnehmen und einfach so als nicht, ich muss mich jetzt mit was Schlechtem beschäftigen, sondern ich möchte mich positiv damit beschäftigen, ich möchte denen auf den Grund gehen. Das dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen, ihr könnt mit Freunden drüber sprechen oder in der Familie oder im Hauskreis und einfach wirklich auf die Spur kommen. Ja, wo können wir von der Sünde, von dem Schlechten wegkommen? Wo können wir hinkommen zu einem Leben aus Gottes Berufung heraus, das in die Freiheit führt, das in die Vergebung führt? Das Muster ist bei allen Punkten ähnlich. Und wir lesen das wunderbar in Vers 13. Wir Menschen wenden uns von Gott ab. Und dadurch entsteht ein Mangel, eine Sehnsucht in unser Leben, die nicht mehr gefüllt werden kann. Unser Lebenshunger, wir versuchen den dann durch eigene Quellen, durch eigene Dinge, die wir tun, zu stillen. Aber aus eigener Kraft, das wird ja wunderbar in Vers 13 beschrieben, schaffen wir es höchstens so einen löcherigen, tönernen Krug zu machen. Da geht dann das Wasser rein, es fließt aber zu allen Seiten raus. Und am Ende bleiben wir verdurstet, ausgehöhlt und leer zurück. Jetzt ist natürlich spannend, was ist denn die Lösung? Und die Lösung lesen wir in Vers 2 bis 3. Darüber habe ich schon gesprochen. Denn die Sünde, die hier beschrieben wird, ist gleichzeitig die Lösung unseres Problems. Und es ist die Frage, wo ist die Liebe hin? Gott spricht ja davon, dass das Volk die Liebe zu ihm vergessen und auch verloren hatte. Das war also die Sünde, das war das Fehlverhalten, das war das, wo etwas schiefgelaufen ist, wo es begann, schiefzulaufen. Aber gleichzeitig ist es auch die Lösung. Denn Sünde werde ich da los, wo ich mich an die Liebe Gottes erinnere, wo ich sie in mein Leben lasse, wo ich die Dunkelkammer meines Herzens öffne und Jesus reinlasse. Umkehr und Buße setzt immer voraus, dass ich weiß, was schiefgelaufen ist, sonst muss ich ja nicht umkehren. Aber sie kann immer nur da gelingen, wo sie von der Liebe Gottes ermöglicht wird. Die Liebe Gottes ist es, die uns ruft. Seine Liebe ist es, die uns ruft, als wir noch Sünder waren. Die uns ruft und daran erinnert, wie sehr er uns liebt und wie sehr er sich nach uns sehnt und damit auch die Sehnsucht in uns stillt. Ich glaube daran, dass jeder von uns in sich diese leise Stimme Gottes hört, die uns ruft in seiner Liebe. Und dieser Stimme gilt es, auf die Spur zu kommen und ihr Raum zu geben in unserem Leben. Ich habe einen letzten Punkt noch mitgebracht. Ich weiß, ich bin schon ein bisschen, ja. Einen letzten Punkt habe ich aber noch mitgebracht und das ist ein besonders heißes Thema. Deswegen habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Die Versuchung und Sünde, die mit Sex zu tun hat. Und keine Angst, ich werde jetzt keine Aufklärung machen, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich. Aber auch dieses Thema behandelt unser Text. Wir lesen das in Vers 23 bis 25. Hier wird der Mensch wie ein brünstiges Tier beschrieben, das triebgesteuert, laut schreiend nach seinen Vergnügen schreit und durch die Gegend stolpert. Und ich finde, das ist ein wirklich eindrückliches Bild für sexualisierte Sünde in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft. Aber ich möchte euch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Nirgends sind wir Christen so unbarmherzig wie dann, wenn es um Sünde geht, die mit sexuellen Themen zu tun haben. Bei keinem anderen Thema verwandeln wir uns schneller in unbarmherzige Richter als bei diesem Thema. Alles, was mit Sexualität und so weiter zu tun hat. Bei keinem anderen Thema sind die Verletzungen, die Folgen der Sünde, aber auch die Folgen der Unbarmherzigkeit und des Richtens schlimmer und zerstörerischer als bei diesem Thema. Und ich glaube, dass wir gerade hier so schnell zu Richtern und Henkern in einen werden, weil wir nur allzu genau wissen, wie schnell wir auch selbst in diesen Bereichen fallen können. Es ist eine Abwehrhaltung. Wir müssen möglichst laut dagegen schreien, damit sie auf gar keinen Fall passieren kann, so ist das eine, aber auch damit keiner auf die Idee kommt, dass ich selbst vielleicht auch hier Schwierigkeiten habe und dass ich selbst hier auch nicht perfekt bin oder in Versuchen geraten kann. Damit müsste eigentlich, wenn wir die Erkenntnis der Liebe Gottes haben, es uns gar nicht schwerfallen zu widerstehen. Und es dürfte auch eigentlich gar nicht schwierig sein, barmherzig miteinander umzugehen. Und das ist auch gleichzeitig die beste Waffe, sage ich wirklich in Anführungszeichen, denn es geht nicht darum, irgendjemand zu zerstören, aber es ist die beste Gegenmaßnahme gegen sexuelle Sünden und Abhängigkeiten in unserem Leben, dass wir uns der Liebe Gottes für uns und für unseren Nächsten bewusst machen. Und dass wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen und merken, all diese anderen Dinge, die brauche ich gar nicht, sondern ich brauche Gott und er schenkt mir ein Herz für meine Mitmenschen. Er schenkt mir Barmherzigkeit, er schenkt mir eine Offenheit. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, wenn ich weiß, dass er die Sehnsucht in mir stillt und dass er mehr zur Quelle des Lebens wird, dann laufe ich auch nicht wie ein brünstiges Tier durch die Gegend und auf der Suche nach irgendwelchen neuen Vergnügungen. Dann kann ich lernen, aus der Gnade heraus Vergebung zu leben, in mein Leben frei zu werden und auch frei zu bleiben. Und auch lernen, barmherzig miteinander umzugehen. Ihr merkt, das ist ein ganz schwieriges Thema und man könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr drüber sagen, aber ich möchte es gar nicht zerreden. Ich möchte euch einfach einladen. Suche das Gespräch. Bleib damit nicht alleine. Egal, was ich jetzt angesprochen habe, wo du sagtest, hey, das ist vielleicht ein Punkt in meinem Leben, das ist vielleicht wichtig oder hier. Bleib damit nicht alleine. Öffne dich Menschen, denen du vertraust. Und öffne dich vor allen Dingen Jesus. Er steht heute Morgen vor deiner Tür, vor deiner Lebenstür, vor deiner Herzenstür. Und er klopft an und er bittet dich, dass du ihm die Tür öffnest. Ich habe zum Schluss habe ich euch ein Gebet mitgebracht, das ich mit euch beten möchte. Es ist ein Buß- und Umkehrgebet, so heißt das. Aber eigentlich geht es einfach nur darum, dass wir lernen, wirklich das, was im Leben schlecht läuft, dass wir das abgeben können bei Gott. Und die Band kann auch schon mal nach vorne kommen. Wir werden jetzt dieses Gebet, ich möchte euch einladen, dass wir es, bleibt erstmal sitzen, ich erkläre es erst, aber dass wir zusammen aufstehen und dass wir es zusammen beten und dass wir es auch laut aussprechen. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ey, ich bin gar nicht so ein großer Sünder, ich müsste das jetzt gar nicht sprechen. Ist okay, ich lade dich dann einfach ein, es laut mitzubeten für die Leute wie mich, die eigentlich sehr herausgefordert und versucht sind. Und es deswegen einfach laut mitzubeten. Und ich möchte dich einladen, es sind so ein bisschen liturgische Worte und ja, dass du sie aber mit Leben füllst. Dass du guckst, was ist es in meinem Leben, was ich gerne Jesus abgeben möchte? Was ist es in meinem Leben, wo ich ihn hineinlassen möchte? Was ist es in meinem Leben, wo ich Befreiung erleben möchte? Lasst uns aufstehen und lasst uns dieses Gebet gemeinsam sprechen und danach starten wir in den Lobpreis und ja, richten uns auf Jesus auf. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen, in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das wir getan und im Guten, das wir unterlassen haben, durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut uns ernstlich leid und wir bereuen unsere Sünden. Um deines Sohnes, Jesu Christi, willen, der für uns starb, bitten wir dich, vergib uns alle Schuld und gewähre uns, dass wir dir dienen in einem erneuerten Leben zum Ruhm deines Namens. Amen. Lasst uns unseren Herrn Jesus Christus anbeten und loben und preisen. Er ist der, der uns rettet, der uns befreit. Und auf ihn wollen wir uns ausrichten.